die Abschlussprüfung. Zwei arbeits- und ereignisreiche Jahre vergehen wie im Flug. Und schon steht die Prüfung vor der Tür. Prüfungsangst und der Respekt vor den Lehrern machen mir die Zeit nicht unbedingt leichter. Bevor es mit der eigentlichen Prüfung losgeht, haben wir die Aufgabe, für 24 Stunden einen Patienten rund um die Uhr zu beobachten und zu versorgen. Seine Befunde und die Pflege müssen wir aufschreiben, dokumentieren. Dann kommt die schriftliche Aufgabe. Ich schreibe einen Text der Problematik Verkrampfung des Magenpförtnerausganges und eine notwendige OP. Für mein hoffentlich gelungenes Werk habe ich 1,5 Stunden Zeit. Die nächste der drei Prüfeinheiten, die terminlich von der zuständigen Behörde festgelegt werden, ist der praktische Teil. Im Prüfungsraum geht es von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr mit kleinen Unterbrechungen hoch her. Alles an tragbaren Gerätschaften und Hilfsmitteln wie Verbandszeug werden herbeigeschafft und warten auf den Einsatz. Die Oberin, die Schulschwester und die Ärzte, die unterrichtet haben, werfen ein wachsames Auge auf jeden Handgriff, den wir tun. Schulschwester Sigrid fragt die verschiedenen Verbandsmöglichkeiten ab und lässt sich viel zeigen. Mir wird mal wieder deutlich, und das prägt sich mir für alle Zeiten ein, welche große Palette an verschiedenen Verbänden es gibt. Mich beeindruckt auch, dass aus Geldmangel die elastischen Binden und Mullbinden gewaschen, getrocknet und von den Schwestern, also auch von mir, wieder aufgerollt werden. Danach werden sie neu genutzt. Von Eimerartikeln ist man zu meinen Anfangszeiten noch meilenweit entfernt. Den ganzen Tag löse ich die mir gestellten praktischen Aufgaben und helfe am Ende mit, dass alles, was herbeigeschafft wurde, wieder auf die Stationen kommt, um im Notfall greifbar zu sein. Die folgende mündliche Prüfung habe ich als sehr intensiv in Erinnerung. Drei von uns werden 1,5 bis 2 Stunden lang auf Herz und Nieren getestet. Die strengen Junioren sind die zwei Lehrer, Dr. Werner von Eckespacher und Dr. Eva Eckert. Der Medizinaldirektor Herr Hans Nachtrapp von der Gesundheitsbehörde und Oberschwester Elfriede sowie Schulschwester Sigrid. Wir Schülerinnen geben unser Bestes und dürfen uns über ein positives Ergebnis freuen. Alle bestehen die Prüfung. Ich präsentiere stolz mein Zeugnis von 1961, in dem Schwarzaufweis steht, bestanden mit der Note gut 2. Nach den ganzen Anspannungen treffen sich alle Beteiligten zum Mittagessen. Geschafft. Auf uns warten schicke hellblaue lange Schwesternkleider, die eine Handbreite über den Fußknöchel enden, sehr schick geschnitten, keine Hänger. Diese Kleider mussten wir uns alle selber kaufen. Am Nachmittag des Abends, diesen 8. September, dürfen wir nach unseren persönlichen Wünschen gestalten. Zusammen mit Dr. von Eckespacher, der Oberin, der Schulschwester, fährt unsere Gruppe in 3 Privatautos nach Schleswig-Holstein und genießen dort Kaffee und Abendbrot in einer entspannten Atmosphäre. Ich bin nur noch glücklich und zufrieden und trage zum nächsten Dienst voller Stolz die Haube der Vollschwestern. Diplom geschafft. Nach 2-jähriger Ausbildung kommt jetzt das praktische Anerkennungsjahr. Auf unsere Schülerinnen warten Aufgaben, die anspruchsvoller sind und Verantwortung erfordert. Natürlich müssen wir die Herausforderungen nicht alleine meistern. Die Ärzte und die Schulschwester ist an unserer Seite. Sigrid sagt immer wieder zu uns, lieber einmal zu viel fragen. Unter Aufsicht lerne ich den sorgfältigen Umgang mit Medikamenten und möchte wirklich keinen Fehler machen. Ich darf für Infusionstherapie Tröpfe berechnen und werde in die Beobachtung und Betreuung von schwerkranken Patienten eingewiesen. Auf was muss ich besonders achten? Wann muss ich Hilfe holen? Alle Schwestern wollen die bestmögliche Pflege für ihre Patienten. Schritt für Schritt bekomme ich mehr Sicherheit und Umgang mit der pädiatrischen und chirurgischen Kindern. Weiß, was im Augenblick X zu tun ist. Die Sterilität ist ein großes Thema. Die Verhältnisse sind längst nicht so wie im Jahr 2016. Es gilt, die Anforderungen an Nachtwachen zu erkennen, sensibel zu reagieren und am Start zu sein, wenn eine Station Hilfe anfordert. Meine Mitstreiterinnen und ich werde stark gemacht für die Klinikalltag mit Höhen und Tiefen. Nach dem dritten Ausbildungsjahr bekommen wir unseren Diplom als Kinderkrankenschwestern. Es gibt eine Brosche vom Krankenhaus Rothenburgsort und die Ansage, dass wir uns ein dunkelblaues Schwesternkleid für die Feiertage kaufen dürfen. Mein Traum ist wahr geworden. Ich habe die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester geschafft, was nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es ist ein gutes Gefühl, das Ziel nicht aus den Augen verloren zu haben. Hürde für Hürde ist gefallen. Ich bin einfach nur stolz, glücklich und zufrieden und voller Tatendrang. Fachabteilung für TBC und Spina Bifida Patienten. Während der Ausbildung versorgt Karin Ahlers auch tuberkulöse erkrankte Kinder und junge Patienten mit einem offenen Rücken. Die Bekämpfung der Tuberkulose gehört in den 50er Jahren zu den wichtigsten Problemen der bundesdeutschen Gesundheitspolitik. Die seit dem Kriegsende herrschende Wohnungsnot und verbreitete Mangelernährung begünstigt die Ausbreitung. Allein im Jahr 1950 werden in den Gesundheitsämtern 137.721 Neuerkrankungen gemeldet. Die Lage am Stadtrand macht das Kinderkrankenhaus Walldörfer zu einer bevorzugten Adresse für Erkrankte. In der Therapie setzt man neben Antibiotika auf Frischluftkuren zur Stärkung des Immunsystems. Die Stadt liegt im zweiten Obergeschoss. Jedes Krankenzimmer hat einen Zugang zu einer überdachten großen Liegeterrasse oder einem Liegebalkon. Bei geeignetem Wetter werden die Kinder an die frische Luft gebracht. Sie liegen in ihren Betten oder dürfen, sobald es ihr Gesundheitszustand lässt, unter Aufsicht einer Schwester im Garten spielen. Als durch eine Verbesserung der Lebensverhältnisse die Einführung von präventiven Röntgenreihen Untersuchungen und der Schutzimpfung die Zahl der Neuinfizierten zurückging, 1960 sind es in der Bundesrepublik noch 70.325 Fälle, wird die Abteilung zugunsten der Kinderchirurgie verkleinert und Ende 1963 ganz geschlossen. In einer anderen Spezialabteilung mit 8 bis 10 Betten werden junge Patienten mit Spina Bifida und Hydrocephalus, Wasserkopf, einer krankhaften Erweiterung der liquorgefüllten Flüssigkeitsräume im Gehirn behandelt. Die Spina Bifida Patienten leiden an einer angeborenen Fehlbildung im unteren Bereich der Wirbelsäule. In Höhe des Lendenwirbels und des Kreuzbeins ist das Rückenmark nicht vollständig von Wirbeln umschlossen. Die Folgen des offenen Rückens können von einer leichten Gehbehinderung bis zur Querschnittslähmung sowie zu geistigen und funktionellen Störungen reichen. Eine oft auftretende schwere Komplikation ist der Hydrocephalus, Wasserkopf. Dabei kommt es als Folge der Spina Bifida zu einem großen Flüssigkeitsstau im Hirnkammersystem, verbunden mit einem gefährlichen Anstieg des Hirndrucks. Über 400 betroffene Kinder aus Norddeutschland werden im Kinderkrankenhaus Walldörfer ärztlich betreut. Sie stehen unter dem ständigen stationären ambulanten Kontrolle und Behandlung. Die sensationellen Erfolge gelingen dem Team bei Kindern mit einem Wasserkopf, denen sie ein Ventil unter die Kopfhaut setzt und durch das Wasser in die Blutbahn und ins Herz zurückfließen kann. Diese Hirnwasserableitung muss bis ins Erwachsenealter in mehreren Austauschoperationen erneut werden. Karin Ahlers, Klinikalltag und Schwesternleben. Ob mit oder ohne Examen, Arbeit gibt es im Kinderkrankenhaus Walldörfer immer, für alle reichlich. Die Lernschwestern bekommen gleich den Eindruck davon, denn sie werden von Anfang an mit eingespannt. Ich bin nun eine ausgebildete Kinderkrankenschwester und darf mich überall, wo es nötig ist, bewähren. Das Arbeiten geht für mich nahtlos weiter. Aber ich wechsle meine Unterkunft. 3-Bettzimmer AD, ich ziehe zu Maren in den ersten Stock. Das ist schon eine Veränderung. Das Zimmer wurde nach dem Oberinnenwechsel, der ein Jahr zurückliegt, renoviert. Neben den zwei Betten gibt es einen eingebauten Schrank und ein Waschbecken. Zum Duschen marschieren wir weiter in den Keller. Ein großes Fenster sorgt für viel Licht und Helligkeit. Scheibengardinen verhindern ungewollte Einblicke. Wir Schwestern sind durchaus erfinderisch. Wenn die Fensterkleider fehlen, basteln wir schon mal eine Version aus Mull zusammen. Schließlich möchte man in seinem kleinen privaten Reich ungestört sein. Maren ist ein Jahr vor mir fertig geworden. Wir kommen gut miteinander klar. Vielleicht macht es die unterschiedliche Arbeitszeit ein wenig leichter. Operiert wird mitunter auch nachts. Und die Warte- und Zwischenzeit erlege ich dort Routinenaufgaben. Zu putzen gibt es ständig etwas, ob Tag oder Nacht. Mir macht das Spaß. Mir macht das Arbeiten Spaß. Ich habe mit ungewöhnlichen Diensten keine Probleme, weil ich meinen Beruf liebe. Inzwischen kann ich mich immer wieder allein zurückziehen. Ich genieße diese Art Einzelzimmeratmosphäre, denn ich hatte zu Hause kein eigenes Zimmer, musste mich stets auf andere in meiner Nähe einstellen. Maren ist ein ruhiger Typ und sie kränkelt viel. Manchmal denke ich, dass sie oft von Heimweh geplagt wird. Sie stammt aus Westerland von der Insel Sylt und fährt oft zu ihren Eltern. Urlaubstag und Freizeit. 1963 darf ich in ihre Heimat Urlaub machen. Marens Familie nimmt mich in der kleinen Frühstückspension auf. Außer mir genießt noch ein Ehepaar die Rundumbetreuung. Aufenthalt an der See ist für mich ein echtes Abenteuer. Alles neu und aufregend. Die Küste, der Sand, das Wasser, sowas habe ich nie zuvor gesehen. Barfuß am Strand und mit den Zehen die Wassertemperatur prüfen, sind ungeahnte Erfahrungen. Einen Badeanzug habe ich natürlich nicht im Gepäck, denn ich besitze gar keinen. Also muss ich improvisieren. Wenn es warm genug ist, spaziere ich in kurzen Hosen durch die Gegend. Ein Vollbad ist um die Zeit nicht angesagt. Es ist noch zu kühl, denn die Hauptsaison kommt erst noch. Die wird in der Klinik für Familien mit Kindern als Urlaubszeit reserviert. Ich genieße meine freie Zeit, lese viel, erkunde die Gegend. Ein Sonnenbrand ist für mich auch ein neues Erlebnis, auf das ich gut verzichten kann. Auf das Beobachten von eindrucksvollen Sonnenuntergängen möchte ich auf keinen Fall verzichten. Maren hat um diese Zeit keinen Urlaub und ihre Eltern sind so eingespannt, um sich um mich zu kümmern. Das ist kein Problem für mich. Im Laufe meiner Zeit im Krankenhaus und durch meine Ausbildung bin ich selbstbewusster geworden und komme allein gut klar. Ich nehme mir etwas vor und genieße den Urlaub im Westerland in vollen Zügen. Wenn ich in Duvenstedt frei habe, fahre ich einmal im Monat in Hamburgs Innenstadt. Kinos sind meine große Leidenschaft. Ich weiß schon bald, wo die einzelnen Kinos sind und was gerade gezeigt wird. Sorgfältig studiere ich die Programme und suche mir die schönsten Filme aus. Einfach mal was anderes sehen, abschalten kann man am besten in der großen Gartenanlage des Krankenhauses und in der direkten Umgebung. Spaziergänge durch Wiesen und Wälder und durch den Duvenstedter Brook sorgen bei mir schnell für gute Laune. Die frische Luft und die Natur machen den Kopf frei und schenken neue Energien. Entspannung pur bietet auch der wunderschöne Garten mit seinen alten Obstbäumen, Rotbuchen, Johannisstachelbeeren und den Blumen. Eine Baumallee führt bis zum Eingang des Schwesternhauses. Im Mai blüht der Flieder. Die Blütenfarben in den Rosenhecken leuchten bis in den November. Wir dürfen uns die selbst geernteten Früchte schmecken lassen, bis die Obstbäume 1965 dem Neubau zum Opfer fallen. Wir werden wieder entschädigt. 2 Jahre später können wir einen Swimmingpool nur für das Klinikpersonal einweihen. Damit wir nicht im kalten Wasser bibbern müssen, spendiert Dr. von Eggespacher eine Wärmepumpe. Probleme, die mit meiner Arbeit zusammenhängen, habe ich eigentlich gar nicht. Die Atmosphäre im Krankenhaus ist besonders und angenehm, was sogar die Besucher schnell feststellen und immer wieder betonen. Alle, die dort arbeiten und täglich ein- und ausgehen, müssen ein paar Dinge beachten. Im Haus darf man nicht laufen oder rennen. Laut werden geht gar nicht. Schwester Elfriede hat als guter Geist Augen und Ohren überall. Und so strahlt das Kinderkrankenhaus Ruhe, Frieden und Harmonie aus. Vor diesem Hintergrund werden Probleme klein und lassen sich auch schwierige Fälle lösen. Das harmonische Miteinander von Ärzten, Schwestern, Patienten, Angehörigen hilft, Freud und Leid zu meistern. Die Entscheidung für den OP. Nach der Prüfung steht für mich schnell fest, dass ich im OP oder als Hebamme arbeiten möchte. So erfüllend ich mir die Arbeit als Geburtshelferin auch vorstelle. Ich entscheide mich doch dagegen. Denn um als Hebamme arbeiten zu können, müsste ich noch ein Jahr Zusatzausbildung auf der Entbindungsstation in Hamburg absolvieren. Das ist mir zu lang und ich möchte ins Berufsleben starten. Bis das voll und ganz geregelt ist, bin ich auf den Stationen eingesetzt. Ich kann von den Ärzten, die sich oft die Zeit nehmen, etwas zu erklären, viel lernen. Ganz zu Beginn meines Klinikalltags, und das geht allen so, habe ich mir eine Krankheit eingefangen. Niemand wird verschont. Mich sucht der Ziegenpeter heim. Aber ich mache ihm schnell klar, dass er bei mir nicht erwünscht ist. Ob Säuglingsstation oder Erste-Hilfe-Einsatz im OP, mich interessiert alles. Und ich freue mich über jede Information und neue Erfahrung. Jedem Kind kommt die größtmögliche Aufmerksamkeit zu. Wir tun alles, um es sorgfältig zu behandeln. Das Spektrum an Fällen und Herausforderungen ist breit. Bei Hüft- und Fehlstellungen und Entzündungen im Säuglings- und Kleinkindesalter werden beide Beine eingegipst. Trotzdem stehen die tapferen kleinen Mäuse in ihren Betten auf und halten sich wacker. Erste Antibiotika werden verabreicht. Dosierungsanleitungen für Kinder gibt es in aller Regel nicht. Die Ärzte unseres Krankenhauses bestimmen Menge und Häufigkeit der Einnahme. Was können Erfahrungen und Weitsicht voraussetzen? Patienten mit Magenreflux zur Speiseröhre werden zunächst konservativ, das heißt mit Medikamenten behandelt. Die Kinder dürfen nicht waagerecht liegen, sondern müssen den ganzen Tag in Sitzhaltung verbringen. Das ist eine sehr große Belastung für den Körper. Später gibt man einer Operation den Vorzug. Unterschiedlichste Krankheitsbilder erfordern unterschiedlichste Vorgehensweisen. Dr. von Eggesparre erweist sich auf vielen Gebieten als Ausnahme-Kinderchirurg. Fehlbildungen bei Neugeborenen sind ein vielschichtiges und brisantes Thema. Sie überschatten unter Umständen den gesamten Lebensweg. Mit dieser Problematik wird im Kinderkrankenhaus Waldorf Neuland betreten. Die jahrelangen Auseinandersetzungen mit den individuellen Krankheitsbildern führt zu entscheidenden Erkenntnissen und Entwicklungen für die Behandlung und die Betroffenen. Die Klinik erlangt einen beeindruckenden Ruf auf diesem Gebiet, der über Norddeutschland hinaus gehört wird. Es hat sich gelohnt. Der Grundsatz für die Behandlung lautet: Der Patient soll trotz Beeinträchtigung in die Lage versetzt werden, ein angenehmes Leben zu führen. Hilfesuchungen von nah und fern finden in Duvenstedt Gehör und werden sorgfältig betreut. Ich erinnere mich besonders gern an die Wiedervorstellung der ersten kleinen Patienten nach Jahren. Da stehen gesunde und fröhliche Menschen vor mir. Sie spiegeln ein erfolgreiches Behandlungskonzept und alle können sagen, es hat sich gelohnt. Winzlinge aus dem Inkubator, die ich ins Herz geschlossen habe, schaffen es und kommen Jahre später glücklich in die Klinik, um Hallo zu sagen. Ich freue mich jedes Mal riesig, wenn so ein ehemaliges Sorgenkind bei uns vorbeischaut und ich sehen kann, dass alles in bester Ordnung ist. Unser Team aus Ärzten und Schwestern hat für die Chance der Winzlinge gekämpft. Die Beatmung der Frühchen und Neugeborenen per Hand. Ein einziger Inkubator in der Klinik. Das sind Bedingungen, die sich heute keiner mehr vorstellen kann. Die damaligen Erfolge sind deshalb etwas Außergewöhnliches. Ärzte und Schwestern geben stets und ständig alles. Die Technik ist weit hinter dem heutigen Standard zurück. Teamgeist. Das gemeinsame Tun schweißt uns Schwestern enorm zusammen. Die Zahnpasta wird zum schwesterlichen Gut und die darf jeder davon nehmen. Ich achte schon auf meine Sachen und auf meine Ausgaben. Wenn ich etwas Geld übrig habe, stecke ich das schnell in ein Päckchen für meine Familie. Mit Schokolade und Kaffee kann ich eine große Freude machen. Ein Haarschnitt von Schwesternhand bin ich nicht abgeneigt. Und die gemeinsam ausgesuchten Dauerwellenwickler eröffnen völlig neue Frisurenperspektiven. Ich entwickle mich persönlich sozial, fachlich weiter und fühle mich in Dufenstedt wohl. 1962 müssen wir alle ein eigenes Konto bei der Sparkasse im Ort einrichten, auf den regelmäßig unser Geld eintrifft. Vorbei sind die Zeiten, in der man uns am Monatsende die Lohntüte in die Hand drückte. Alles passt für mich zusammen. Meine Mitschwestern, mit denen ich mich gut verstehe, der Kontakt zu den Ärzten und die viel vermitteln und die bereits geschilderte positive Atmosphäre und Ausstrahlung des Haus. Weihnacht ist ein bedeutendes Fest, mit dem die Menschen die unterschiedlichsten Emotionen verbinden. Am liebsten hätte ich natürlich immer im Kreis meiner Familie gefeiert, aber die Dienste müssen besetzt und geleistet werden, egal ob Feiertag oder nicht. Manchmal melde ich mich sogar freiwillig, denn Weihnachten in der Klinik ist ein wirklicher Höhepunkt im Jahr. Pünktlich wird die Krippe aufgebaut, sie ist ein Geschenk der Familie von Eggesbache. Im Laufe der Zeit wird sie durch eine neue Figur ersetzt. Der Aufbau ist schon ein Ereignis für sich. Kleine Schätze, die wir auf Herbstspaziergängen sammeln, wie Blüten, Moos, Tannenzapfen, schmücken die Krippe und lassen sie jedes Jahr anders aussehen. Wir dekorieren alles mit viel Sorgfalt und sind überzeugt, dass die aktuelle Krippe schöner ist als die früheren. Ich sitze gern davor, betrachte die Figuren und komme zur Ruhe. Unser Werk ist ein beliebtes Fotomotiv, das nicht nur zur Erinnerung gedacht ist, sondern Weihnachtskarten schmückt, die gern zu Freunden und Verwandten geschickt werden. Die Tuberkulose-Kinder studieren ein Krippenspiel ein. Weihnachten werden ihre Eltern eingeladen und nach der Aufführung wird gemeinsam gesungen und gefeiert. Im großen Wohnzimmer der Klinik steht der liebevoll geschmückte Weihnachtsbaum. Dort findet das Weihnachtsessen statt für die Bereitschaftsdienst und diejenigen, die nicht nach Hause gereist sind. 12 bis 15 Personen versammeln sich um den großen Tisch, lassen es sich schmecken und genießen die Gemeinschaft bei Musik und guter Laune. Am ersten Weihnachtstag wird wieder gesungen. In unserem Krankenhaus ist eine besonders feierliche Stimmung zu spüren. Zwischen Weihnachten und Neujahr lädt die Familie von Eggesbache die Vollschwestern zu sich nach Hause ein. Dort erwartet sie ein paar vergnügliche Stunden fernab vom Alltag. Ich denke gerne an die Weihnachtsfeste in Dufenstedt zurück. Sie waren für mich immer etwas Besonderes. Mein erstes Jahr im Operationssaal. Im nächsten Jahr, 1964, geht es für mich beruflich und privat ereignisreich weiter. Ich bin an meinem Wunscharbeitsplatz, dem Operationssaal, angekommen. Hier werde ich mich viele Jahre lang mit Leidenschaft einbringen. Ich werde positive und negative Ergebnisse haben, die mich prägen. Zunächst muss ich eine Menge lernen und werde in kleinen Schritten an meinen zukünftigen Herausforderungen herangeführt. Mit Beobachten und ersten Hilfsdiensten fängt es an und bereitet mich auf die Verantwortung vor, die ich an einem Ort wie in einem Operationssaal trage. Die Verantwortung für Narkosen der kleinsten und kleinen Patienten trägt Oberin Elfriede. Später übernimmt Schwester Ruth diese Aufgabe. Sie wurde in Wandsbek in Kinderanästhesie ausgebildet. Der Chef im OP, Dr. von Eggesbache, hat auch auf die den Eingriff vorbereitenden Maßnahmen ein wachsames Auge. Die Narkosen werden mit Äther oder Lachgas durchgeführt. Für Kurznarkosen empfiehlt sich Chloethyl. Der gasförmige Stoff wird mit einer Maske verabreicht. Zur Beatmung werden die Babys intubiert und über kleinste Schläuche, Tuben mit einem Durchmesser 3 bis 5 mm mit Sauerstoff versorgt. Die Beatmung ist ein äußerst sensibler Vorgang, der per Hand erfolgen muss. Für größere Kinder gibt es Beatmungsgeräte, für die Babys nicht. Große Vorsicht ist geboten, um die empfindlichen Lungenbläschen nicht zu schädigen. Die beatmende Schwester trägt eine hohe Verantwortung und körperlich wird ihnen in den Stunden viel abverlangt. Eine Operation, insbesondere bei derart jungen Patienten, ist immer etwas Besonderes. Und für mich als Anfängerin ist es Spannung pur. Schwester Ingeborg, die erste OP-Schwester, nimmt mich unter ihre Fittiche. Als Neue darf ich nur bestimmte Handgriffe und Aufgaben übernehmen. Ich darf beispielsweise die sterilen Kittel der Ärzte zubinden. Ich darf bei der Lagerung der kleinen Patienten helfen, eingreifen. Ich darf intensiv zuschauen, wie alles abläuft. Und ich darf, wenn nötig, etwas zureichen. Das heißt, ich darf die Aufgaben eines unsterilen Springers erledigen. Neben den Operateuren sind 3 Schwestern und eine Schülerin im OP tätig. Ein großes Kapitel, zu dem ich keine ausgebildete Fachkraft sein muss, ist die Sauberkeit vor Ort. Nach einer Operation werden sämtliche Instrumente gereinigt, gebürstet und ausgekocht. Sterilisation und Desinfektionsmittel, wie heute im Allgemeinen üblich, sind Zukunftsmusik. Der Boden und die Wände des Saals werden mit Seifenwasser geschrubbt. Für den Boden gilt 32 mal nach rechts und 32 mal nach links. So ein Großeinsatz läuft einmal die Woche bei einer Infektion, Abszess oder bei einem perforierten Darm. Muss auf jeden Fall derart gründlich vorgegangen werden. Ich merke sehr schnell, dass die Herausforderungen einer OP nur mit einem guten Team zu meistern sind. Im Kinderkrankenhaus Duvenstedt klappt das. Jeder kann auf den anderen zählen und zusammen sind wir stark. Ich jedenfalls genieße den Teamgeist, bin neugierig und gebe von Anfang an mein Bestes. Und ich bin ein bisschen stolz, dazu zu gehören, wenn die Operateure Großes leisten und ihr Ruf in die Medizinwelt hinauseilt. Eine Operation im Jahr 66. Wenn der Krankenwagen vorfährt, heißt es für das diensthabende Team an die Arbeit. Meine Aufgabe ist es, den kleinen Patienten, der gerade eingeliefert wird, zu bekleiden. Die Türen gehen auf und auf der Trage liegt ein Mädchen in Reitkleidung. Wie ich gleich erfahre, ist sie 7 Jahre alt und hatte, wie schon unzählige vor ihr, einen Reitunfall. In der ländlichen Umgebung des Krankenhauses gibt es mehrere Reitställe und Schulen. Und der Pferdesport ist besonders bei Mädchen ausgesprochen beliebt. Leider läuft nicht immer alles glatt. Sie stürzen und dann müssen die Ärzte und Schwestern es richten. Unsere Patientin ist verträgt, verschreckt und hat sich höchstwahrscheinlich den Oberarm gebrochen. Die Eltern sind bereits verständigt und auf dem Weg in die Klinik. Ich versuche mit ein paar aufmunternden Worten der Kleinen erst einmal ein wenig die Angst zu nehmen und sie zu beruhigen. Für die notwendige Röntgenaufnahme muss der Arm freigemacht werden. Weil die Bewegung wehtut, bitte ich einen Arzt, ihr ein Schmerzmittel zu geben. Ich bringe die Patientin ins Röntgenzimmer, das auf dem gleichen Flur wie der Operationssaal liegt. Die Aufnahmen sind schnell gemacht. Der diensthabende Arzt, heute Dr. von Eckespache, begutachtet die Bilder und wertet sie aus. Die Oberarmfraktur ist eindeutig dargestellt. Es muss operiert werden. Der Arzt hat inzwischen geklärt, wann das Mädchen zuletzt etwas gegessen hat. Sollte ein Patient nicht nüchtern sein, muss mit einem operativen Eingriff 6 Stunden gewartet werden, weil es sonst Probleme mit der Narkose geben könnte. Bei unserer kleinen Reiterin kann es zum Glück gleich losgehen. Das OP-Team bereitet sich vor. Die Hände und die Unterarme werden geschrubbt, der weiße Baumwollkittel übergezogen, Mundschutz und Halbschuh folgen. Alles ist steril. Ich habe das Mädchen von ihren dreckigen Sachen befreit, soweit erforderlich, gründlich gewaschen. Den herbeigeeilten Eltern teilt der Operateur die Diagnose mit und erklärt ihnen die weiteren notwendigen Schritte. Die Tochter wird in den OP gebracht, langsam schwindet der erste Schock bei den Betroffenen und die Atmosphäre wird wieder ruhiger. Die Anästhesie-Schwester Ruth verabreicht die Narkosen und überwacht den Schlaf des Kindes. Der Körper wird mit sterilen Tüchern abgedeckt und nur das OP-Feld bleibt frei. Der betroffene Arm wird mit Jod desinfiziert. Der Eckesparrennagel. Die OP-Schwester bereitet ein Sieb mit den notwendigen Instrumenten vor. Nach dem Eingriff werden alle benutzten Utensilien in Tücher verpackt und sterilisiert. Ich bin an der Seite der kleinen Patienten und halte, als es losgeht, ihren Arm. Durch eine minimale Öffnung wird der Eckesparrennagel, eine Erfindung unseres Chefarztes, links in den Unterarm eingeführt. Am Nagel befindet sich kleine Widerhaken, die einen Dreh im Knochen und ein Verschieben auf die gewünschte Position zulassen. An der Öse des Nagels werden ein Karabinerhaken und eine Schnur befestigt. Die Einstichstelle wird mit Kompressen geschlossen. Ich muss gar nicht so lange an der Seite der Schlafenden ausharren, denn die reine OP dauert nicht länger als 10 Minuten. Der Aufwand für die Vorbereitung des Eingriffs beansprucht 1 bis 1,5 Stunden. Nach dem Festmachen der Schnur wird die Kleine, die schon fast wieder wach ist, von der Stationsschwester abgeholt und auf der Trage nach oben auf die Station gebracht. Einen Fahrstuhl gibt es noch nicht. In ihrem Bett wird die sogenannte Extension angelegt. Das heißt, Gewichte an der Schnur des Nagels halten den Arm konstant hoch. Der Bruch wird täglich von einem behandelnden Arzt kontrolliert. Wenn geröntgt werden soll, kommt ein fahrbares Röntgengerät, ein altes Nachkriegsmodell, zum Einsatz. Es wird von unserem Hausmeister die Treppen hoch und runter geschleppt. Meine kleine Reiterin liegt mit ihren 7 Jahren schon in einem großen Bett. Viel bewegen soll sie sich natürlich nicht. Der hängende Arm braucht seine Ruhe. Mit dem freien Arm kann man mal schnell etwas futtern. Aber eingeschränkt ist man auf jeden Fall. Die Schwestern der Station kümmern sich um alles, sind für die Rundumbetreuung zuständig. Wenn nötig, bringen sie das Zöpfchen und helfen bei allem, was sie nicht allein hinbekommt. Zum Bett richten wird sie kurz hochgehoben. Umziehen, waschen, alles kein Problem für ein eingespieltes Team. 3 bis 4 Wochen dauert so ein Ausnahmezustand. Der Bruch wird lückenlos kontrolliert, bis er wieder fest ist. Wenn diese ersehnte Meldung erfolgt, schiebt die Schwester das Krankenbett in den Gipsraum. Der Arm kann runter und die Exzession wird entfernt. Unter sterilen Bedingungen, einem leichten Rauschzustand, heißt es Nagel raus. Die Wunde ist so klein, dass nur eine kleine Naht erforderlich. Darüber kommt ein steriler Verband. Der fachmännisch verbundene Arm lässt erste vorsichtige Bewegungen zu. Die weitere Therapie kann durch den Hausarzt erfolgen. Die Empfehlung ist, den Arm mit Gewichten von 1,5 bis zu 1 Pfund nach unten zu bringen. Die Klinik hat entsprechende Sandsäcke zum Trainieren im Angebot. Mindestens 14 Tage muss konsequent und regelmäßig geübt werden. Der Heilerfolg wird in den Ambulanzsprechstunden am Mittwoch überwacht. Eine weitere Röntgenaufnahme sorgt für Klarheit. Ich habe so locker erzählt, dass ich das Mädchen an der Stationsschwester übergebe, aber damit sie meine Aufgaben nicht beendet. Das große Putzen des Operationssaals geht nicht an mir vorbei. Neben Schruppenputzen und Desinfizieren muss die schmutzige Wäsche vorbehandelt werden. Ich kontrolliere alles genau und wasche die Blutflecken raus. Danach geht die Wäsche zur Reinigung nach Rothenburgsort. Des Weiteren steht für mich Reinigung und Kontrolle der Tupfer auf dem Programm. Die Tupfer, die wir bei den Operationen unserer Babys und kleinsten Kinder benötigen, müssen wir selbst fertigen. Aus Mullstreifen werden sie in den verschiedenen Größen gedreht und zu den Kompressen gelegt. Ende der 60er Jahre werden größere Tupfer und Kompressen fertig angeliefert. Ansonsten verwenden wir je nach Bedarf unser eigenes Material. Ich gebe nach einer OP die Tupfer in ein Netz. Sie werden eingeweicht, ausgewaschen. Anschließend schaue ich mir den Bestand ganz genau an und sortiere die Exemplare aus, die beruhigt nochmal zum Einsatz kommen können. Der Rest wird entsorgt. Kampf um den Erhalt der Klinik. Ein neuer Funktionstrakt schafft bessere Arbeitsbedingungen. Kleines Haus, großer Ruf. Seit der Öffnung der Klinik sind die 90 Betten meist alle belegt. Schon in den 50er Jahren hat das Haus einen hervorragenden Ruf in den Walldörfern und Umgebung. Mit dem Ausbau der chirurgischen Abteilung erlangte es überregionale Bedeutung als kinderchirurgisches Zentrum. Dabei werden die Leistungen der Ärzte und Schwestern oft durch die baulichen Gegebenheiten erschwert. Das in der Nachkriegszeit errichtete Gebäude ist nicht nur für den modernen Klinikalltag ausgelegt. Der OP-Raum gleicht einer kleinen Kammer. Es fehlt ein Aufwachraum für die frisch operierten Kinder. Dringend benötigt werden neue Räume für das Labor und die Küche. Die engen und veralteten baulichen Gegebenheiten erschweren die Arbeitsbedingungen der Schwestern. Da es beispielsweise keinen Fahrstuhl gibt, müssen die Patienten oft mühsam über die Treppe zum Röntgen in den Keller gebracht oder ein fahrbares Röntgengestell auf die Station geschleppt werden. Anfang der 60er Jahre sollte das Kinderkrankenhaus Walldörfer mit bescheidenen Mitteln modernisiert und ein wenig ausgebaut werden. Der Verein Kinderkrankenhaus Rothenburg-Soort e.V. legte die Ausbaupläne der Hamburger Gesundheitsbehörde vor und löst damit heftige Kontroversen aus. 1961 bewilligt die Bürgerschaft mit Zustimmung der Deputation der Gesundheitsbehörde die Pläne. Als daraufhin die Baubehörde mit der Planung beauftragt wird, stellt ein Gutachten fest, dass die Bausubstanz der vorgesehenen Modernisierung nicht rechtfertigen würde. Die Modernisierung würde einem Neubau gleichkommen. Die Gesundheitsbehörde stoppt daraufhin den Ausbau und präsentiert dem Verein einen Gegenvorschlag. Dieser sieht vor, die privaten Krankenhäuser in Rothenburgsort und Duvenstedt zu schließen und ein neues Haus im Raum Farmsen-Bramfeld zu eröffnen. Die Stadt will den Neubau eines sogenannten Vollkrankenhauses finanzieren und in die Trägerschaft des Vereins übergeben. Der Vorschlag wird vom Verein Kinderkrankenhaus Rothenburgsort als unrechtmäßiger Eingriff in die vereinsinterne Gesundheitspolitik gewertet und abgelehnt. Die hohe Bettenauslastung bestätigt den Bedarf eines Krankenhauses am Stadtrand, argumentiert der Verein. Der Standort Duvenstedt müsse erhalten bleiben. Der Ausbau eines privaten Krankenhauses mit Steuermitteln nur für das Einzugsgebiet der Walddörfer sei nicht zu rechtfertigen, kontert die Behörde. Erst im Mai 1964 erzielen beide Parteien eine Einigung. Das Kinderkrankenhaus Walldörfer bekommt einen neuen Funktionstrakt, die Bettenzahl wird aber nicht erhöht. Zudem setzt die Gesundheitsbehörde eine weitere Vorgabe durch. Langfristig sollten die bestehenden Häuser in Rothenburgsort und Duvenstedt zugunsten eines neuen Krankenhauses im Raum Bramfeld-Farmsen aufgegeben werden. In Duvenstedt ist man über die Einigung, mit der eine kurzfristige Schließung verhindert werden kann, sehr zufrieden. Mit dem neuen Trakt wird das Kinderkrankenhaus Walldörfer über die Voraussetzungen verfügen, die es schon seit Jahren erhalten sollte und auf die es ob der großartigen Leistung seiner Ärzte und Schwestern ein Recht hat und die den Willen vieler Eltern, deren Kinder hier Heilung gefunden haben, entsprechen, schreibt der Walldörfer Kurier in seiner Ausgabe. Im gleichen Jahr kann man Frau Dr. Metloss als Chirurgin und zur Unterstützung für Frau Dr. Eckert und Herrn Dr. Kerstin zu uns. Zwei Jahre später wird der alte OP modernisiert und ein neuer Funktionstrakt mit einem zusätzlichen Operationsraum, Röntgen- und Verwaltungsgebäude und einem Speisesaal errichtet. Eine große Arbeitserleichterung für die Schwestern bedeutet der neue Steriraum mit einem großen Sterilisator. Das zeitaufwendige, mühselige Desinfizieren und Auskochen von Instrumenten und Wäsche per Hand sind damit endlich Vergangenheit. Der Neubau bringt den dringenden benötigten Platz und schafft bessere Arbeitsbedingungen. In der Röntgenabteilung, im Labor, der Ambulanz und der Küche. Neben dem Funktionstrakt entsteht ein neues Schwesternhaus für die Unterbringung von 12 Personen. Zudem wird 1969 auf dem Gelände ein neues Holzhaus errichtet, in das der hauseigene Kindergarten einzieht. Die Räumlichkeiten werden auch für Schulungen und Feiern genutzt. In den nächsten 10 Jahren geht der Ausbau des Kinderkrankenhauses Duvenstedt weiter. Arbeiteten in den ersten Jahren 4 Ärzte, 20 Schwestern und rund 20 Schülerinnen für 90 Patienten, sind es Mitte der 70er 12 Ärzte, 30 Schwestern und 40 Lernschwestern. Jeden Tag werden durchschnittlich 10 Kinder operiert. Zu diesem umfangreichen Programm kommen jährlich 1000 Kinder, die ambulant behandelt werden. Das kleine Haus platzt förmlich aus allen Nähten. Es fehlt an Platz, um die gestiegene Zahl und Größe der ärztlichen Geräte unterzubringen. Die Größe der Krankenzimmer entspricht nicht mehr den gesetzlich vorgeschriebenen Maßen. Die Bauarbeiten sind 1976 beendet. Ein neuer Bettentrakt ist fertiggestellt. Baukosten in Höhe von 2,7 Millionen Mark trägt der Bund und die Stadt. Der neue Trakt bringt keine Erhöhung der Bettenzahl, aber eine Verbesserung der Unterbringung. Zudem einen dringend benötigten Aufzug, eine zentrale Ölheizung. Die mühselige Koksbefeuerung wurde auf eine Ölzentralheizung umgestellt. Intensivräume für schwerkranke Kinder. Ein Aufwachraum für ambulant operierte Patienten. Nebenräume und Bäder. Es wurde ein Mutter-Kind-Zimmer eingerichtet, ein Raum für Krankengymnastik. In einem Grußwort zur Einweihungsfeier lobt die Gesundheitssenatorin Helga Elsner das Haus. Es ist ein Kleinod. Der neue Landeplatz für den Rettungshubschrauber. Tag und Nacht steht ein Team von Kinderärzten, chirurgischen Anästhesisten, Radiologen für Notfälle bereit. Mit einem Hubschrauber werden Kinder mit schwersten Unfallverletzungen und Erkrankungen eingeflogen. Jahrelang musste der Helikopter auf einer Wiese landen, bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit. Ist dort eine sichere Landung unmöglich? Nachts müssen die Maschinen den Hamburger Flughafen ansteuern. Beim Transport vom Flughafen zur Klinik geht kostbare Zeit verloren. Um diesen Missstand abzuhelfen, beschließt der Rotary Club Ahrensburg eine großzügige Spende für den Bau eines Hubschrauberlandeplatzes auf dem Krankenhausgelände. Nachts kann die asphaltierte Fläche von 4 Scheinwerfern angestrahlt werden. Wie wichtig der neue Platz ist, zeigt sich schon bei seinem feierlichen Einweihung im November 1976. Als Höhepunkt der Feier ist die erste Landung eines Bundeswehrhubschraubers geplant. Doch aus der Flugshow wird der Ernstfall. Die Maschine bringt ein neugeborenes Kind mit Spina bifida, das direkt in den nur etwa 30 Metern vom Landeplatz entfernten Operationssaal gebracht wird. Kleiner Kreis, große Hilfe. Der Verein des Kinderkrankenhaus Waldörfer e.V. wirbt mit vielen Aktionen Spenden ein. Mit großem Engagement setzen sich die 40 Mitglieder für die Belange des Hauses ein. In den vergangenen 10 Jahren, 1970 bis 80, kamen rund 250.000 D-Mark zusammen. Nicht nur die Rotary unterstützen das Kinderkrankenhaus Waldörfer. Über das Geld kann die Klinik frei verfügen, sagt der Vorsitzende Peter Komorowski. Die zahlreichen Geld- und Sachspenden ermöglichen den Ankauf dringend benötiger medizinischer Geräte und erleichtern Schwestern und Patienten den Klinikalltag. So können unter anderem auch neues Spielzeug, neue Wäsche und Vorhänge angeschafft werden. Karin Ahlers privat, parallel zum beruflich großen Los, an dem ich mit viel Freude und Eifer arbeite, gibt es für mich wichtige Ereignisse, die einen festen Platz in meiner Erinnerung haben. Zusammen mit Ingeborg aus dem OP und Maria, eine Seele von Schwester, die den Kindern Herzenswünsche erfüllt, reise ich im Frühjahr 1964 nach Berlin. Wir verbringen nur ein paar Tage dort. Für mich ist der Aufenthalt in der großen Stadt ein einziges Abenteuer. Es fängt schon mit dem Flug und der Ankunft an. Über Ost-Berlin herrscht ziemliche Dunkelheit und West-Berlin ist ein einziges Licht am Meer. Vor Ort reihen sich die Erlebnisse an. aneinander. In der Kneipe in der Kantstraße trinke ich die erste Berliner Weiße meines Lebens. Für zwischendurch, wenn die Mädels etwas besichtigen, ist ein Treffen mit meiner lieben Mutter geplant. Ich habe sie mehrere Jahre nicht gesehen. Alles klappt bestens. Zum vereinbarten Termin in Ostberlin bringt Mutti Thomas, meinen jüngsten Bruder, mit. Die Wiedersehensfreude ist natürlich riesig. An diesem Abend gehen wir drei Schwestern zum Chinesen. Dort zu essen ist eine völlig neue Erfahrung. Wir finden, es schmeckt einfach köstlich. Vor unserem Rückflug bummeln wir über den Kurfürstendamm und genehmigen uns über den Dächern der Stadt im Hilton Kaffee und Kuchen. Besser geht's wirklich nicht. 1964 gibt es auch für mich noch ein Ereignis mit weitreichenden Folgen. Ich melde mich bei einer Fahrschule in Heusbüttel an. Genau 311 D-Mark kosten meine Schritte hin zu einem Führerschein. Im Juni halte ich das begehrte Papier in meinen Händen und bin einfach nur stolz und glücklich. Kommen natürlich auch Gedanken an das Autofahren auf. Ich weiß schon, dass das Mieten eines Fahrzeugs eine sehr teure Angelegenheit, die ich am besten gleich vergesse. Mit unserem Hausmeister Walter Felten habe ich den absoluten Autofachmann direkt an meiner Seite. Ein Streifzug durch Stufenstedt führt mich bei einem Autohändler vorbei. Und da passiert es. Ein hellblauer VW-Käfer erobert mein Herz im Sturm. Für mich ist die Tatsache klar. Das ist mein Auto. Walter Felten sieht das etwas anders. Mit den Worten "wollen mal sehen, ob da überhaupt ein Motor drin ist", startet er seine gewissenhafte Untersuchung. Der Käfer besteht alle kritischen Prüfungen. Ich zahle 2000 Mark und bin stolzer Autobesitzer. Walter Felten hat meinen Käfer, der vorher für die Post gearbeitet hat, und mich weiterhin im Auge. Auf die Gangschaltung mit Zwischengas muss ich achten. Rechtzeitig tanken bringt etwas. Reifenwechsel, Sitz der Zündkerzen. Eine Autofahrerin muss umfassend informiert sein, meint jedenfalls mein Fachmann. Er legt viel Wert darauf, dass ich das Auto regelmäßig wasche und pflege. Sonst darf es nicht auf dem Klinikgelände stehen. Mein Auto ist bis in das Jahr 1970 ein treuer Begleiter, der zwischendurch ganz gern mal geschoben wird. Kleine Pannen werden immer wieder schnell behoben und sie tun der Liebe zu meinem hellblauen Käfer keinen Abbruch. Winterurlaub in Mittenwald. Im Januar 1965 gibt es ein weiteres Kontrastprogramm zum ausgefüllten Alltag einer Kinderkrankenschwester im OP. Doris, meine Mitschwester, und ich machen Winterferien im Mittenwald. Für 10 Tage beziehen wir ein günstig kleines Zimmer bei einer Familie, die wir über das Krankenhaus kennengelernt haben. Die Schneeberge sind ein faszinierender Anblick. Mein Vater hat mir einst die Grundfertigkeiten des Skilaufens vermittelt. Der Sohn der Gastfamilie, der so 12, 14 Jahre alt sein mag, hat viel Geduld mit mir und versucht es immer wieder, mich in die Geheimnisse des Skisports einzuweihen. Für die richtigen sportlichen Herausforderungen leihe ich mir die entsprechende Kleidung. Ansonsten sind wir viel und gern zu Fuß unterwegs, um die Winterland zu erkunden und zu genießen. Glücklich verliebt und verheiratet. 1966 gibt es für mich ein Ereignis, das alles andere in den Schatten stellt. Hans, mein späterer Ehemann, tritt in mein Leben, bereichert es. Er ist Ingeborgs Vater. Ich habe ihn bei Besuchen in der Familie vorher schon gesehen. Seine Frau starb nach schwerer Krankheit. Hans hat 3 erwachsene Kinder, ist 56 Jahre alt. Ich bin 24, glücklich an seiner Seite, und für uns hat der Altersunterschied keine Bedeutung. Wir treffen seine Familie in Lüneburg, unternehmen viel zusammen mit meinem Bruder Dieter in Oslo und den 2 Jungs. Ausgehen, tanzen, Urlaub, wir genießen unser Zusammensein. Hans verwöhnt mich, wo er nur kann. Er lässt mir meine Freiheiten. Streit kennen wir nicht. Es wird über alles ausführlich geredet. Wir sind gleichermaßen harmoniebedürftig. 1971 heiraten wir und wohnen in Hamburg wiederholte. OP im Wandel. Wenn wir im Krankenhaus Duvenstedt als Ganzes betrachten oder die Augen auf den OP-Bereich richten, Stillstand gibt es eigentlich nie. Es ist immer etwas in Bewegung und es gilt ständig das Bemühen, etwas zu verbessern und effektiver zu machen. Das Ergebnis zählt, bestmögliche Hilfe für die Patienten. Die Kinderanästhesie steckt in den 60ern noch in den Anfängen. Herr Dr. von Eckesparit schickt er seine Oberschwester zur Ausbildung nach Bremen. Sie lernt, den Narkoseapparat zu bedienen und war nun bei allen OPs für die Narkose zuständig. Zusammen mit dem Doktor, der ebenfalls in die Kunst der Narkose der Kinderchirurgie eingeweiht war, bildet sie für viele Jahre ein sehr gutes Team. Später wurde sie von Schwester Roth abgelöst. Dr. Werner von Eggespare ist seinen Assistenzärzten ein vorbildlicher Lehrmeister, der seine Erfahrungen, neueren Kenntnissen und das medizinische Handwerk an sie weitergeht. Bei komplizierten Operationen werden entsprechende Fachärzte hinzugezogen. Es besteht ein umfangreiches Netzwerk mit anderen Krankenhäusern und Spezialisten im Bundesgebiet. Im folgenden Text werde ich auf Veränderungen bei Material und Abläufen eingehen, die während meiner OP-Zeit stattgefunden haben und in meine Arbeit und die des Teams beeinflusst haben. Ich starte mit der Bekleidung, die wir im OP tragen. Anfänglich haben wir unsere eigenen Kittel. Kopfbedeckung, Mundschutz sind selbst genäht. Später stellt das Haus die Schwesternkleidung. Für den OP gibt es die Farbe Weiß, Blau oder Grün. Wichtig sind die Schuhe, die auch geliefert werden. Unser Schuhwerk muss solide sein, möglichst Einlagen haben. Eine OP-Schwester, die instrumentiert, ist oft lange, lange auf den Beinen. Die OP-Tücher, mit denen die Patienten zum Eingriff sterilisiert werden, sind viele Jahre lang weiß und aus Baumwolle. Blaue und grüne Einmaltücher lassen lange auf sich warten. Die früher üblichen OP-Fäden auf Spulrollen sind schwierig zu handhaben. Die Abmessung in die benötigte Länge kostet viel Zeit. Sie werden von den Einzelfadenverpackungen abgelöst. Von der Großindustrie gefertigt. Garantieren sie Sterilität und eine gleichbleibende Qualität. Für uns Schwestern ist die Arbeit mit dem verbesserten Material eine echte Erleichterung. Als ich angefangen habe, im OP zu arbeiten, gab es 4 Sorten Nahtmaterial in 2 bis 3 unterschiedlichen Stärken. Jede einzelne Gewebeschicht bekam einen Faden, der in die passende Nadel eingefädelt wurde. Diese sparsame Technik hat sich immer bewährt. Es folgten feinste Seidenfäden mit integrierten Nadeln, die zunächst in Amerika bestellt werden mussten und später feinste resorbierbare Fäden in verschiedenen Stärken. Die Herstellungsprozesse werden später in Deutschland übernommen, wobei es sich um teure Handarbeit handelt. Gegenwärtig sind nur noch einmal verwendete Nadelfadenkombinationen üblich. Die resorbierbaren Fäden werden in vielfältigen Formen angeboten, egal welche Menge, Länge oder Stärke gewünscht sind. Sie sind immer noch teuer, aber am Gewebe schonendsten. Bei den traumatischen Nahtmaterial bilden Faden, Nadel eine untrennbare Einheit. Der Arzt wählt zunächst das geeignete Fadengut aus, muss sich anschließend allerdings für die perfekt passende Nadel entscheiden. Die Auswahl ist groß, von dünn bis kräftig, kurz und länger. Gerade, leicht oder stark gebogen. Im Querschnitt rund oder dreieckig. Mit scharfen Kanten oder stumpf. Und das sind noch lange nicht alle Variationen. Ich erinnere mich, dass Hautklammern in Duvenstedt nicht zum Einsatz kamen. Im Jahr 1968 bescherte den ersten Gewebekleber mit Namen Histoacryl. Mit ihm bekommt das behandelnde Team die Chance, den jungen Patienten einen Hautnaht zu ersparen. Wenn es irgendwie möglich ist, werden Wunden geklebt. Bei äußeren Verletzungen ist eine kleinräumige Versorgung angesagt. Der Klebstoff löst sich nach 6 bis 8 Tagen von selbst auf und hinterlässt ein sauberes Wundbild. Er ist nur zu äußeren Anwendungen zugelassen. Auch bei der Behandlung von Frakturen Ober- oder Unterarm gibt es neue Möglichkeiten. Die Korrektur von Fehlstellung der Knochen erfolgt durch eine operative Metallstabilisierung. Feine Kirschnerdrähte werden durch winzige Öffnungen unter die Haut geführt, überkreuzen sich und verleihen so dem Bruch einen festen Halt. Überflüssiges Material wird mit einer Zange abgeschnitten und für äußere Stabilität beim Heilungsprozess abgeschnitten. Für äußere Stabilität beim Heilungsprozess sorgt ein Gipsverband, der zu späteren Zeiten von einem Kunststoffverband abgelöst wird. Nach kurzer Narkose für den Eingriff können die Patienten nach Hause. Der Arm wird nicht mehr aufgehängt. Die Heilung dauert 3 bis 4 Wochen. Ihr Fortschritt wird ständig in der Klinik kontrolliert. Wenn alles wieder in Ordnung ist, wird der Draht eventuell unter der Kurznarkose vom Arzt entfernt. Und die ganze Geschichte ist schnell vergessen. Auch eine Extensionsbehandlung durch Marknägel in Unter- oder Oberarmknochen vermag die Fragmente durch Dauerzug in die ideale Stellung bringen. Bei all den Fortschritten, den neuen Hilfsmitteln zur Versorgung der Patienten muss immer wieder bedacht werden, dass für die Behandlung von Säuglingen und kleinen Kindern eigene Maßstäbe gelten. Wir haben bis Ende der 80er Jahre die Tupfer für die OPs in der Größe 4x4 und 6x6 selbst gedreht. Sie werden nach Größen geordnet, verpackt und dann sterilisiert. Die später gelieferten Tupferpakete reichten für eine OP. So wird der Verbrauch transparent und kontrollierbar. Das heißt, nach einem Eingriff zählen wir die Tupfer durch. Eine weitere Neuerung dieser Zeit sind Röntgen-Kontraststreifen für Tupfer und Kompressen. Alles ist natürlich immer wieder eine Kostenfrage. Ich muss stets auf die Problematik unserer kleinsten Patienten zurückkommen. Lupenbrillen sind bei Operationen ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Ärzte. Es geht um minimale Hautschnitte, feinste Instrumente, die zum Einsatz kommen, Kanülen und Glasspritzen, die von uns Schwestern mit viel Sorgfalt gereinigt wurden, werden durch Eimerexemplare ersetzt. Sonden, Schläuche aus Gummi verschwinden von den Stationen. Eimerartikel setzen sich durch. Die Standardmaße sind für die kleinsten Patienten oft unpassend. Hier bietet die amerikanische Firma Lösung an. Handschuh waschen, pudern, sterilisieren. Das bedeutet für uns Schwestern viel Zeit und Mühe, die an anderen Ecken dringend benötigt wird. Die Handschuhwasche- und Pudermaschine wird der Star vergangener Tage. 1983 wird sie entsorgt und alle Bereiche werden auf einmal Handschuhe umgestellt. In den Anfängen sind die Handschuhe aus Gummi, später aus Latex und Vinyl. Auch bei der OP-Wäsche gibt es immer wieder Neuerungen und Verbesserungen. Die alten Klammern, die häufig Löcher in die Wäsche reißen, die wir anschließend nähen müssen, werden durch Klebestreifen ersetzt. Das ist eine gute Sache, aber wie so vieles kein Gewinn für unsere kleinsten Patienten. Die OP-Wäsche ist ohnehin für Neugeborene und Säuglinge zu groß und zu schwer. Wir bevorzugen leichtere Baumwollwäsche, die durch Kleidung aus Mischgewebe abgelöst wird. Dabei taucht erneut ein Gewichtsproblem auf. Die OP-Wäsche ist oft ein Diskussionspunkt, eine Lösung nicht einfach. Nach endlosem Probieren und Informieren finden wir eine Firma, die für Neugeborene, sogar Frühgeborene, sterile Wäschepakete nach unseren Wünschen packt und liefert. Einmalwäsche für alle Patienten ist der Idealfall. Am Ende aller Experimente ist eine wahre Flut von Entwicklung und neuen Artikeln, die über die Jahre auf mich als OP-Schwester einströmen. Über allem schwebt die Kosten, die wir stets im Blick haben müssen. Sparsames Wirtschaften ist die Devise im Kinderkrankenhaus Tufenstedt, die von jedem dort beherzigt werden soll. Medizinische Fortschritte bringen Erleichterung für Patienten und Schwestern. Eben habe ich von der OP erzählt. Da fallen mir natürlich gleich die Windeln in meinen Anfangsjahren ein. Die Windeln sind aus Stoff, nicht aus Mull oder sonst einem anschmiegsamen Material, nein, aus Stoff. Über das sorgsam gefaltete Windelpaket wird ein Gummihöschen gezogen. Um einen möglichst möglichst optimalen Schutz zu erreichen. Schutz nach außen und Liegekomfort für das Baby, für ihr Wohlbefinden. Die Stoffwindeln werden gewaschen, getrocknet und von mir und den anderen Schwestern sorgsam gefaltet. Dies geschieht oft in den Abendstunden, wenn endlich mal etwas sein ist. Morgens muss alles vorbereitet sein, denn die Kleinsten möchten bis 9 Uhr gewaschen, gewindelt, frisch angezogen und gefüttert werden. Die ersten Eimer-Windelhöschen von der Firma Herzlieb, 1976 auf den Markt gebracht, waren eine echte Sensation. Schon die Einwegeinlagen, die es kurz vorher zu kaufen gab, brachten uns eine immense Arbeitserleichterung und den Kindern mehr Komfort. Wie zu Zeiten der Stoffwindeln blieb es aber schwierig für unsere kleinen Patienten, die passenden Größen zu ordern. Da die Absatzzahlen so gering waren, wurden sie kaum produziert. Zum Glück haben Firmen sich dann doch entschlossen, die kleinen Größen auf den Markt zu bringen. Für die frühen und kleinsten Kinder wurde die passende Windel allerdings erst Anfang der 90er Jahre entwickelt von Procter & Gamble. Die Kindernahrung, Flaschen oder Heilnahrung wurde im Haus auf Anordnung des Arztes zubereitet. Anfang der 70er entwickelten die Firma spezielle Heil- und Kindernahrung in Pulverform. 10 Jahre später folgte Flüssignahrung. Eltern mussten die fertige Kindernahrung jetzt nur warm machen und die Trinkmenge abmessen. Wir konnten die Flächen jetzt für die Kinder auf den Stationen zubereiten und sparten so eine Menge Zeit. Früher wurden Spritzen, Kanülen, heute Einweg zu 100 Stück verpackt, nach Gebrauch in Wasser eingeweicht und geputzt. Die Kanülen mussten wir auf Widerhaken, die bei unsachgemäßer Behandlung entstehen, kontrollieren. Dann auf Kompressen in Glasschalen legen und zum Sterilisieren in den Sterilraum beim OP bringen. Ebenso die Spritzen. Diese kamen in Glaskolben, an denen unteren Ende ein Mullstück war, das das Abbrechen der Spritzen verhinderte. Ein dicker Stopfen aus festgerolltem Zellstoff schloss den Glaskolben nach oben hin ab. Es kam immer wieder vor, dass der Zellstoffstopfen leicht schwarz angekohlt aus dem Steri kam. Dann hatte wieder jemand vergessen, das Gerät rechtzeitig auszuschalten. Wir